Herr Hausel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharakny.
Ja, danke schön, Herr Hausel. Heute Montag, der 10. Januar, wollen die USA und Russland in Genf über den Ukraine-Konflikt sprechen. Die Sicherheitsberatungen werden von der US-Vizeaußenministerin Andy Sherman und ihrem russischen Amtskollegen Sergei Rybakov geführt. Sherman machte deutlich, dass die USA den Garantien, ich zitiere, der Souveränität und der territorialen Integrität verpflichtet seien. US-Außenminister Blinken hatte zuvor Russland zur Deeskalation aufgefordert. Moskau müsse die aktuelle Drohung der Ukraine aufgeben. Mehr dazu höre ich, Herr Hörse, von Ihnen.
Ja, vielen Dank. Das ist eine gute Zusammenfassung mit einer leichten Schlagseite sozusagen auf der westlichen Sicht. Und hier haben wir heute einen außerordentlich ernsten Anlass. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass wir über dieses Thema sprechen. Die ganzen Hintergründe sind in den anderen Interviews genannt worden. Die sind umfangreich. Und jetzt können wir noch einmal darauf schauen, was hat mich jetzt bewogen, sozusagen mit Ihnen heute dieses Gespräch zu führen, da wir ja von dem Gesprächsverlauf in Genf noch überhaupt keine richtigen Nachrichten haben, außer dass es gestern Abend ein Vorgespräch gegeben haben soll mit beiden Delegationen sozusagen, bei dem eigentlich klar wurde, dass beide ihre Positionen vertreten. So, und das ist etwas, was mich hoch alarmiert hat, dass tatsächlich, ich schaue in diesem Fall immer gerne in die New York Times, die ist einfach als größte Tageszeitung der USA und ein wichtiger Bestandteil des gesamten Deep State-Organismus, ein sehr wichtiger Gradmesser, wohin denn die USA so tendieren. Ja? Und hier muss man eben leider sagen, dass diese ganzen Gespräche, die jetzt kommen, das ist ja nur der Anfang hier zwischen der USA, zwischen den USA und Russland. Dann geht es weiter mit der NATO in Brüssel und zuletzt mit der OSZE. Drei Gesprächsrunden praktisch direkt tageweise hintereinander in dieser Woche. Ich habe mich immer gefragt, was sollen diese komischen, dicht zusammenliegenden Termine, sind die sich denn schon so irrsinnig einig, die beiden Seiten, dass man das schnell mit allen Institutionen abklopft und dann ist alles wunderbar? Nein, die Tatsache ist, es ist genau umgekehrt und das ist für mich eben hoch alarmierend. Sie sind sich nicht nur überhaupt nicht einig, sie sind in schweren Vorwürfen gegeneinander begriffen. Aber das ist immer so, wenn meine Kinder sich streiten und eins von den beiden Streithühnern weint, dann ist es ja sehr erstaunlich, was mit dem anderen ist. Und sehr häufig lacht er dann. Und wenn einer weint, ist irgendwas nicht gerecht, nicht wahr? Und das ist, glaube ich, die Situation hier. Und wir bekommen große Hilfe, das habe ich ja immer wieder gesagt in unseren Gesprächen, bei einem Blick auf die Landkarte. Mit der deutschen Vereinigung war klar, gesagt gegenüber Russland, wenn auch nicht vertragsmäßig festgelegt, dass die NATO sich nicht ausdehnen würde nach Osten, und dass man das Sicherheitsbedürfnis Russlands hier respektiert, auch respektiert, dass Russland sich kampflos praktisch zurückgezogen hat mit seinem Einfluss aus den ganzen Nachbarländern des damaligen Warschauer oder früheren Warschauer Pakts, und hat das alles kampflos geräumt und alle Völker freigegeben. Und natürlich wollte Russland jetzt nicht, dass die NATO einfach nachrückt. Und das ist deswegen auch Gesprächsthema gewesen, aber eben nicht Vertragsthema. Und jetzt stehen wir heute wo? Die Russen haben eindeutig klar gemacht, dass sie nunmehr eine Mauer wollen, sozusagen, gegen weitere Ostausdehnung der NATO. Und manches muss auch zurückgedreht werden. Ich will das ganz kurz verdeutlichen. Das steht ziemlich gut im Spiegel, aber nicht vollständig. Da steht, die NATO dürfe die Ukraine und andere ehemalige Sowjetrepubliken nicht aufnehmen, müsse Waffen aus der Region abziehen und Manöver dort beenden. Punkt 2, die USA und ihre Verbündeten dürfen keine militärischen Stützpunkte in Nicht-NATO-Ländern installieren, die einmal Teil der Sowjetunion waren. Und drittens, das Militärbündnis soll seine Truppen auf die Positionen von 1997 zurückziehen, also vor dem Beginn der Osterweiterung. Wir müssen das gut verstehen. Das bedeutet im Prinzip ja nicht, dass die NATO-Mitgliedschaft der damaligen Osterweiterung, die ich noch persönlich für den Sender Phoenix damals mitorganisiert habe und habe gerade noch mal den wunderbaren damaligen polnischen Außenminister Geremek mir angeschaut im Internet. Ich hatte damals alle drei Außenminister der drei beitretenden Länder vor der Kamera versammelt selbst. Das war meine Organisation, niemand hat mir da geholfen, der Sender hat das auch nicht getan. Und das war etwas Besonderes für diesen neuen kleinen Sender und das war praktisch meine letzte Aktion dort. Jedenfalls, die NATO-Mitgliedschaft muss nicht zurückgerollt werden. Was zurückgerollt werden muss, ist, dass NATO-Truppen in diese Länder kommen. Das heißt, die Russen wollen einfach nicht, dass die NATO weiter nach Osten vorrückt. Irgendwann war ja klar, dass diese Blockade kommen würde, dass die Russen sagen, okay, das reicht jetzt, Freunde, wir gucken doch nicht zu, wie er langsam sozusagen nach Russland hineinwächst. Und wir haben ja das ernsthafte Problem auch, dass bei allen schönen Erklärungen, die wir jetzt aus Washington auch bekommen haben, Washington fühlt sich hier verpflichtet und da verpflichtet, wir wissen auch, was passiert, wenn Washington sich mal nicht mehr verpflichtet fühlt, dann ist nämlich in einer Sekunde Essig mit allen Zusagen, Versprechungen und auch schriftlichen Verträgen. Russland hat allerdings, obwohl man dort weiß, dass Washington kein verlässlicher Vertragspartner mehr ist und kein seriöser Vertragspartner mehr sein kann, trotzdem darauf bestanden, dass es schriftliche Vereinbarungen gibt, dass es auch vernünftig ist, in der Diplomatie vernünftig und rechtlich vernünftig. Tatsache ist aber, die Russen wollen auch Fakten am Boden, weil man ja bekanntlich dem Westen nicht mehr trauen kann. Und diese Fakten sind eben, dass die Manöver aufhören, dass die Truppen nicht dort installiert werden und so weiter. Und wir haben ja heute schon in der Ukraine 12.000 Mann westlicher Truppen, die rollieren sozusagen. Sie dürfen dort nicht stationiert sein. Pro forma halten sich auch die NATO-Länder daran. Aber in Wahrheit, realita, de facto, halten sich eben nicht dran, denn was ist das für ein Unsinn, dass man praktisch täglich Luftbrücke übt und fliegt täglich irgendwelche Truppen ein und aus, nur damit die alle bewegt werden und nicht dauerhaft stationiert sind. Die dauerhafte Zahl lautet aber 12.000 und das ist für die Russen einfach kein Witz mehr und die gucken auch nicht länger zu. Was der Spiegel ein bisschen verschweigt, wahrscheinlich aus gutem Grunde, ist, dass die Russen ja noch eine weitere rote Linie gesetzt haben, nämlich, dass sie sagen, wir wollen auch keine Mittelstreckenraketen mehr in unserer Grenznähe aufgestellt haben. Und das ist ja auch die traurige Tatsache, dass der Mittelstreckenwaffenbegrenzungsvertrag ausgelaufen ist, INF, und nicht mehr gilt, sodass also nur noch der START-Vertrag in letzter Sekunde buchstäblich durch Washington verlängert worden ist, um ein Rennen im Interkontinentalbereich zu verhindern. Das sind die traurigen Tatsachen rundum. Aber was mich ganz besonders alarmiert, ich habe mir sozusagen das dreifache Ausrufungszeichen für den Schluss aufgehoben, jetzt in dieser leider Gottes längeren Rede, das ist die Tatsache, dass tatsächlich die New York Times einen zentralen Satz schreibt, der so nicht geht. Da steht, Mr. Putin, however, appears to have decided it was time to reassert his claim to a leading role in world affairs. With the United States in political chaos and in no mood for foreign entanglements after the chaotic withdrawal from Afghanistan. Also ich werde das kurz übersetzen. Herr Putin jedoch scheint entschieden zu haben, dass es Zeit sei, seine Forderung, seinen Anspruch auf eine führende Rolle in den Weltbeziehungen zu verstärken oder zu verstärken. Und das ist tatsächlich eine glatte Lüge. Russland oder Putin, auch diese Zuspitzung auf Putin wieder, ist natürlich absolut idiotisch. Ja. Und Putin ist einfach der Präsident Russlands. Das hat nichts mit ihm persönlich zu tun. Jeder andere Russe sagt auch, es reicht allmählich mit der NATO und den ständigen Provokationen und diesem, jenem. Selbst wenn Putin jetzt weg wäre und wäre nicht mehr Präsident, wäre das immer noch eine wichtige Nummer, dass das hier nicht weitergeht mit der Ostausdehnung der NATO. Das ist das, was jedes Kleinkind auf der Landkarte sehen kann in bunten Farben, wie das aussah in den letzten 30 Jahren. Also hier eine bewusste Lüge, und diese Lüge ist deshalb bewusst gesetzt, weil sie dazu geeignet ist, das gesamte amerikanische Volk auf die Palme zu bringen. Die Amerikaner hatten ja bis vor kurzem eine ganz handfeste Doktrin. Jeder Staat, der es unternimmt, mit den USA militärisch auch nur gleichzuziehen, wird überfallen. Der wird bekriegt. So knallhart war diese Doktrin. Die ist längst aufgegeben. Russland hat an bestimmten Waffen die Führung übernommen. Die amerikanische Flotte kann sich nur noch in Ländern sehen lassen, sagen Militärexperten, die keine Flotte haben, also der dieser Waffe nichts entgegenzusetzen haben. Aber die amerikanische Flotte ist für das russische Militär Hackfleisch. Das ist militärisch nichts mehr wert. Das sind die Dinge, da sind die USA von dieser wahnsinnsaggressiven Doktrin, die ja praktisch den Rest der Welt niederhalten soll, schon heruntergegangen. Aber jetzt zu behaupten, dass Putin mit Russland eine Führungsrolle anstrebe, muss die USA im Innern zur Explosion bringen. Das ist Absicht. Jetzt gerade gestern veröffentlicht von der New York Times ein Kommentar. Und Kommentar heißt, der Deep State hat gesprochen. Und hier hat der Deep State gesprochen, das ist der Vorwurf. Mit diesem Vorwurf gehen die in das Gespräch, wahrscheinlich um auszuradieren, was die NATO und der US-Führung in den letzten Jahrzehnten in Mittelosteuropa angerichtet hat, nämlich dieses Vorrücken und ja nicht nur da, nicht die Basis für Atom-U-Boote in Norwegen und solche Dinge. Das sind alles Sachen, die man eigentlich nicht möchte in Russland und die inzwischen auch Norwegen nicht möchte, aber wir haben noch keine Meldung über den Abzug der amerikanischen Atom-U-Boote aus der Anfang des vergangenen Jahres frisch geschaffenen Basis in der Ostsee. Das sind die Tatsachen und damit ist klar, diese Gesprächsrunde ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt, was den Frieden angeht. Vielleicht kommt man notdürftig davon, dass beide Seiten sagen, wir werden jetzt nicht direkt zuschlagen. Aber es ist auch möglich und nicht auszuschließen, dass Russland aus dieser Gesprächsrunde den Schluss zieht, die wollen keinen Frieden und fängt dann an, seine Interessen selbst wahrzunehmen. Und das könnte tatsächlich darauf hinauslaufen, wenn man die Ukraine mit ihren jüngsten Nazi-Aufmärschen und so weiter sieht, dass hier tatsächlich Putin sagt, wir werden unsere Grenzen schützen, wir werden unser Land verteidigen auf dem Territorium der Ukraine. Und das kann bedeuten, dass man 100, 150 Kilometer tief in die Ukraine einrückt. Solche Dinge sind möglich, kann ich nicht mehr ausschließen. Nebenbei bemerkt zum Schluss, das Gerede über die unglaublich starken russischen Truppen in Grenznähe, die angeblich die Ukraine bedrohen, ist vollkommen lächerlich. Man weiß in Militärkreisen, wenn man ein Land überfallen will oder einen Gegner überfallen will, braucht man eine dreifach überlegene Truppenstärke. Dann wird das Ganze ein entscheidender Schlag. Und die Ukraine hat 250.000 Mann Soldaten, 125.000 davon, die Hälfte nämlich, steht direkt am Donbass, an den beiden abtrünnigen Republiken. Das ist eine Riesenbedrohung und die Russen haben nach offizieller westlicher Darstellung, die ich nicht ganz unterschreiben kann, aber macht nichts, da geht es nicht mehr um große Zahlen, 100.000 Mann. Also ist doch völlig klar, bei 250.000 Mann ukrainischer Truppen und 100.000 Russen, dass hier ein Überfall ganz offensichtlich nicht geplant ist. Jetzt kommen die Westler und behaupten, die Russen hätten geplant, weitere 75.000 hinzubringen. Und ich rechne kurz nach und stelle fest, das reicht immer noch nicht für einen vernünftigen Angriff, um die Ukraine zu besetzen. Was soll der Unsinn? Was soll dieses, Alarmgeschrei in Richtung Krieg? Das ist die Lage, die ist verdammt negativ. Und ich gebe keinen Pfifferling, ehrlich gesagt, für den Ausgang dieser Gespräche.
Herr Hassel, lassen Sie mich hier auch etwas weitergehen und einen Satz von der US-Chefunterhändler Sherman erwähnen, die im Vorfeld dieses Gesprächs deutlich gemacht hat, dass ihr Land das Bekenntnis zu den internationalen Prinzipien der nationalen Souveränität und territorialen Integrität und Freiheit souveräner Staaten betone, ihre eigenen Allianzen zu wählen. Das heißt also mit anderen Worten, Moskau solle oder dürfe der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht im Wege stehen. Sehe ich das richtig?
Ja, tatsächlich. Und es geht nicht nur um die Ukraine, es geht auch um Georgien, nicht wahr? Es geht um jeden Fleck Land, der da noch zwischen der NATO und Russland steckt und der noch nicht in der NATO eingemeindet wurde. Das sind die Tatsachen. Und das ist ein ganz, ganz ernster Punkt. Ich möchte jetzt gar nicht mal so locker formulieren, was denn wohl wäre, wenn Deutschland sagt, ich will aus der NATO raus eine Sicherheitspartnerschaft mit Russland eingehen. Ich glaube, das bekämen wir nicht erlaubt, um das mal so zu sagen. Also das amerikanische Gerede von der Souveränität ist sowieso schwierig. Ihr Land kann ja auch ein Liedchen über Souveränitätsfragen reden, denn alles, was Iran macht, ist falsch. Solange der Iran nicht einfach gehorcht, was Washington möchte. So banal ist das leider Gottes. Und diese Art Politik mit dem ganzen hohen Gerede sozusagen von irgendwelchen ethischen Werten oder Werten, die ethisch klingen sollen oder zumindest ethisch irgendwie unterfüttert klingen sollen, das ist alles Unsinn.
Herr Hotzel, was steckt überhaupt hinter dieser Weigerung der USA, dass die sich an den Grundsatz, den sie einfach vor etwa 30 Jahren gesagt hat, nämlich, dass eine NATO-Osterweiterung nicht zur Debatte steht, warum hält sich das Land nicht dran?
Wir haben ja ein grundsätzliches Thema und dann ein taktisches Thema. Das grundsätzliche strategische Thema ist, dass auf Gottes schöner Weltkugel ein riesiges Goldstück liegt. Das ist Russland, der größte Flächenstaat der Erde, die größte Masse an Bodenschätzen weltweit. So, und wenn man nun, wie soll man sagen, ein kaputtes, korruptes, groteskes Finanz- und Geldsystem installiert hat, wie die USA, und hat die größte Finanzblase der Menschheitsgeschichte hervorgebracht mit diesem Wahnsinnssystem. Riesige Mengen, unfassbar. Uns würde blass, wenn wir die genauen Zahlen kennen würden. Geld, das durch keine Sachwerte mehr gedeckt ist. Entschuldigung. Dann ist klar, dass dieses Land USA unbedingt in irgendeiner Form dafür sorgen muss, dass die Sachwerte in die Hand bekommen, um ihre Riesenblase irgendwie abdecken zu helfen. In die Hand bekommen heißt, zum Gehorsam bringen. Die USA denken nicht daran, Russland zu besetzen. Es würde ihnen völlig reichen, wenn sie einen kleinen Regime-Change dort organisieren könnten, so wie sie das immerzu mit Iran vorhaben und in allen möglichen Ländern der Welt schon durchgezogen und in Arbeit und wie auch immer. Das typische amerikanische, wie soll man sagen, außenpolitische Spielchen, das ständig mit einer Bombendrohung einhergeht, wie ein globaler Terrorist, treten die USA hier auf. Das ist die große Linie. Und die kleine Linie ist, dass die USA sich sagen, wieso? Wir haben das doch ganz toll gelernt, wie das geht, Staaten umzudrehen, zu unterwandern, zu unterjochen, abhängig zu machen wie die Ukraine. Die können nicht mehr Piep sagen, ohne dass die USA dabei sind. Der ganze Maidan 2014, der zweite Putsch innerhalb von 10 Jahren, den die USA in der Ukraine organisiert haben, um die Ukraine Richtung Westen zu ziehen. Das ganze Ding ist ja gelaufen mit einer mehrfach täglichen, wie soll man sagen, Kommunikationslinie durch persönliche Besuche der Maidan-Anführer in der amerikanischen Botschaft in Kiew. So ist das ja gewesen. Die waren direkt angeleitet aus Washington und das haben sie da durchgezogen. Und das kann man natürlich, wie soll man sagen, amerikanischerseits nicht vergessen, wie schön das war und wie erfolgreich. Und dass man das natürlich am liebsten so weitermacht, solange bis man die Russen mit dem Rücken an der Wand hat und kann dann verstärkt weitermachen mit dem, was man jetzt schon tut, nicht der kleine Herr Nawalny in Russland, den man hier zum großen Freiheitshelden hochstilisiert, indem man vergisst, dass er ein furchtbarer Rassist und ein unangenehmer Rechtsradikaler ist. Diese Art Dinge sind die Methoden, mit denen die USA da vorgehen. Man sucht sich einen wunderbaren Oppositionellen in einem Land, das man kaputt machen will, möglichst aber nicht zu glaubwürdig, damit er nicht eigene Kraft entfaltet und nachher von der Stange geht, wie das den USA eben so häufig passiert ist. Oder auch Großbritannien, zum Beispiel im Fall Libyen. Nicht? Da wurde der König Idris durch Gaddafi ersetzt. Und der MI6 war sehr stark involviert, die CIA war da dran an Saddam Hussein und so weiter. Man hatte auch amerikanischerweise gehofft, dass der Iran sich dankbar erweisen würde, dass man Herrn Khomeini von Paris nach Teheran fliegen ließ. Aber diese Sorte von Gehorsam hat eben Ayatollah Khomeini nicht angeboten und durchgelebt über Jahrzehnte. Und deswegen ist die Wut so irrsinnig groß auf der Washingtoner Seite. Das sind die Methoden, mit denen man da vorgeht. Und da kann man nur sagen, Alarm, das muss irgendwann zum großen Krieg führen, wenn eine Macht sich so aufführt wie die USA jetzt.
Herr Hossel, Washington lehnt ein Abzug von Waffen und Soldaten aus Osteuropa ab. Dennoch stellte der US-Außenminister Blinken im Interview des Senders ABC klar, dass er keine Durchbrüche bei allen diesen strittigen Themen erwarte, aber, ich zitiere, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Pfad der Diplomatie und des Dialogs wähle und keine Konfrontation anstrebe. Wie würden Sie das kommentieren?
Ja, ich habe jetzt seit Jahrzehnten mit diesen Themen zu tun. Intensiv bin ich ja auch direkt in Moskau unterwegs gewesen, habe mit persönlichen Freunden von Putin gesprochen, mit Putin selbst. Und unterhalte mich mit meinen Freunden und hervorragenden Experten im Deutsch-Russischen Forum und anderswo, mit Russen, mit Deutschen. Russland hat weder die Idee noch irgendwelche Wünsche, dass es in irgendeiner Form seinen Einfluss vergrößern möchte. Es hat sich ohne Mucken und Zucken aus den ganzen Warschauer Paktstaaten zurückgezogen, hat Mann und Maus und Gerät und alles mitgenommen und ist verschwunden aus Mittelostdeutschland. Was danach dann gekommen ist, war interessant. James Baker III. Gehörte also zu denen, die auch über Russland gegenüber Russland gesagt haben, wir rücken da nicht nach, wir machen nichts, und hat das hinterher widerrufen. James Baker III. Ist aber genau der gleiche Typ, der die amerikanische Botschafterin in Bagdad, April Glaspie, angewiesen hat zu sagen, die Amerikaner stünden auf keiner Seite, wenn der Irak Kuwait überfallen sollte. Übrigens hat ja der Irak Kuwait überfallen deshalb, weil Kuwait über Jahre hin mit Schrägbohrungen durch das Material einer amerikanischen Firma irakisches Öl unter der Grenze durchgezogen hat auf kuwaitischen Boden. Die haben Öl geklaut, um es klar zu sagen, mit einer unterirdischen Bohranlage, die schräg gestellt war. Ist doch toll. So, und dann gab es irgendwann mal Krach und irgendwann kamen die Truppen. Und die Amerikaner haben den Irak reingelegt und Saddam Hussein. Und das stand alles schon fest vorher. Das ist die Art der Washingtons, Politik zu machen. Warum sage ich das hier alles? Ich sage das, weil entweder die Freunde Amerikas oder die sich dafür halten oder so bezeichnen, diesem großen Verbündeten in Washington in den Arm fallen und sagen, mein Freund, es muss mal Schluss sein mit deinen komischen Methoden. Wir wollen dafür nicht haftbar gemacht werden. Wir sitzen hier in Europa. Wenn es knallt, kriegen wir es zuerst ab. Und das wollen wir nicht so gerne. Also hör mit dem Mist auf. Das sind die richtigen Worte nach Washington. Sowas verstehen Amerikaner. Das sind nette, offene, gerade Leute. Ja, ich weiß, dass man mit denen reden kann, weil ich das selber gern tue. Und weil man eben immer wieder hervorragende Beispiele für ein gutes, klares Verhältnis sieht. Obama hat zum Schluss mit dem Iran nach einer kleinen Lernkurve gelernt, gleichberechtigt, fair und normal umzugehen. Da kam ein gutes Atomabkommen raus, das den Iran viel gekostet hat und leider gar nichts gebracht am Ende. Aber als der Vertrag gemacht wurde, war Obama guten Willens. Dass seine Nachfolger das nicht richtig durchgezogen haben, ist nicht Obamas Schuld. Also sowas geht mit den USA, man muss aber eben klar und hart bleiben. Und das hier an dieser Stelle zeigt ganz einfach, die USA sind vollkommen voll mit verblasenen Vorstellungen, wie sie da weitermachen könnten, beschuldigen Russland alles Möglichen. Und Russland hat in den letzten Jahren erkennbar immer dann sich eine Scheibe von den NATO-Osterweiterungen abgeschnitten, wenn es das Gefühl hatte, wenn wir das nicht tun, dann sind wir einfach nur die Dummen in diesem Deal. Und was passierte also beim zweiten Staatsstreich in der Ukraine, als klar wurde in Moskau, die meinen das wirklich ernst? Da haben sie dann die Krim, die ja sowieso eigentlich zu Russland gehört, historisch zu einer Volksabstimmung gebeten, die ist sowas von krass eindeutig mit über 90% Beteiligung und über 90% Ja-Stimmen für die Wiedervereinigung mit Russland. Ja. Das war ganz eindeutig, hat der Westen nie anerkannt, wurde immer ein Strick draus gedreht gegen die Russen. Und dabei haben sie tatsächlich die Krim bewahrt vor dem Chaos, das der Westen in Restukraine eingerichtet hat. Und dann kam die Donbass-Geschichte. Und hier sieht man eben auch, dass tatsächlich die abtrünnigen Provinzen ja hauptsächlich von ethnischen Russen bewohnt sind. Und tatsächlich gab es dann das berühmte Minsk-II-Abkommen, das tatsächlich Kiew einfach nicht einhält. Das ist eigentlich kaputt, dieses Ding, genau wie das Normandie-Format. Das sind die Dinge, die wir jetzt haben. Die Russen haben keine aggressiven Pläne. Was sie machen, ist, dass sie hinhaltend, zurückweichend Widerstand geleistet haben und haben zuletzt in den letzten Jahren eben auch Fakten geschaffen. Das sind die Fakten, die wir als Donbass kennen, als die abtrünnigen Teilrepubliken Lugansk und Donetsk. Und das ist tatsächlich der Krim-Anschluss, der meiner Ansicht nach vollkommen berechtigt ist, auch wenn er nicht 100% schulbuchmäßig UN-rechtlich abgewickelt wurde. Das ist der Schönheitsfehler daran. Aber da hatten wir schon den wunderbaren Professor Egon Bahr, mit dem ich ja das Vergnügen hatte, dreimal zu sprechen, der ehemalige außenpolitische Berater von Willy Brandt, der eben gesagt hat, okay, wir können ja uns einigen darauf, dass wir sagen, wir anerkennen dieses Verfahren nicht, aber wir akzeptieren es. Das war sein Vorschlag. Ein kluger, typisch brillanter Professor Bahr, ein brillanter, guter Vorschlag, um einfach eine vernünftige, weitergehende Politik auf der Grundlage der geschaffenen Fakten weiterzuführen und damit alle Beteiligten sicherzustellen. Die Krim ist sicher, die Ukraine ist sicher, die wissen, es geht nicht weiter und Russland ist sicher, dass man weiß, da wird jetzt nicht eingegriffen, um denen das wieder wegzunehmen und natürlich keine verrückte Sanktionspolitik oder was wir da alles gemacht haben, seitdem unter diesen grotesken Beschuldigungen. Wie kann man sich denn auch, wenn die UNO nicht beteiligt war, an dieser ganzen Volksabstimmung, einfach über 90% der Krim-Bevölkerung hinweggehen. Das kann doch kein vernünftiger Demokrat tun. Selbst wenn es nur 70 oder 80% Zustimmung gewesen wären, wäre das bindend, ja, eigentlich für jemanden, der rechtlich und ich will mal sagen fair und ethisch und sowas denkt, ist das dann eindeutig, nur nicht für den Westen leider. Das sind die Situationen, die Beschuldigungen des Westens gegen Russland, es habe aggressive Pläne, sind lächerlich. Sie sind lächerlich wegen der Landkarte, sie sind lächerlich wegen der amerikanischen Vorgehensweisen, die sich ja nicht zu blöd und zu schüchtern sind, tatsächlich um Nazis in der Ukraine zu unterstützen. Krass. Und natürlich wissen wir das aus dem ganzen internationalen Geschehen, wie die USA mit anderen Völkern, mit Recht und Gesetz und Ethik und Fairness und Souveränität und so weiter umgehen. Null Verlass.
Herr Hostel, Sie haben eingangs auch erwähnt, dass es zwei weitere Gespräche geplant sind, NATO im Rahmen des NATO-Russland-Rates und der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Also was erwarten Sie damit, nachdem Sie das ausgeführt haben, von diesen allen drei noch bevorstehenden Gesprächen?
Ja, ich hatte vorhin gesagt, kein Pfifferling, das will ich gern kurz erläutern. Bisher haben in den ganzen Gesprächen zwischen Joe Biden und Putin auch und so weiter beide Seiten klar gezeigt, dass sie darin übereinstimmen, dass sie nicht übereinstimmen. Agree to disagree heißt das auf Englisch. Und das ist die Situation hier. Die werden auch diesmal auseinandergehen. Sie werden nicht übereinstimmen. In der New York Times im Kommentar war gestern eben zu lesen, in dem gleichen Kommentar mit der verlogenen Behauptung, dass Russland die Weltführung anstrebe, ja, dass ja die USA entgegenkommen könnten und könnten sagen, ja, wir planen jetzt nicht, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, ohne allerdings sozusagen damit festzulegen, dass sie das nie tun werden. Mit anderen Worten, das ist eine Nullnummer, was da angeboten wird. Das steht nur, zwischenzeitlich überlegen wir uns, dass wir es doch nicht machen könnten. Nicht? So ist das dann ins Deutsche übersetzt. Das ist ungefähr die diplomatische Wirkung davon. Die ist nicht weiter wichtig oder interessant für das russische Anliegen. Immerhin hat die New York Times einen Beitrag geschrieben zum Thema, die Russen sagen, dass der Westen sie nicht versteht. Das ist typisch New York Times. Die Russen sagen einfach, der Westen möchte weiter aggressiv vordringen und wir werden das stoppen. Punkt aus Ende. Unsere Sicherheitsinteressen sind überschritten. Wir haben rote Linien gezeigt. Entweder werden sie eingehalten oder es gibt Konsequenzen. Nicht? Das ist die russische Seite der Geschichte. Die USA wollen nichts stoppen. Außer vielleicht eine kurze Verzögerung bei der NATO-Aufnahme der Ukraine. Von Georgien wurde erst gar nicht gesprochen. Aber durch Russland eben schon, ja. Und die Russen auf der anderen Seite sagen, sorry, wenn ihr gar nichts macht, werden wir handeln müssen. Und das ist das, was da jetzt passiert ist. Und ich befürchte, dass diese Gesprächsrunden, die jetzt, wie soll man sagen, festgelegt sind und die jetzt innerhalb von dieser Woche angesetzt sind, dass die nur dazu dienen, festzuklopfen, dass die ganze Welt sieht, die USA werden ihren aggressiven Drang Richtung Osten in Europa auf Kosten des europäischen Friedens, der europäischen Sicherheit, des europäischen Handels, der europäischen Beziehungen nach Osten zu Russland und so weiter nicht aufgeben. Es wird einfach weitergehen, so lange, bis es kracht. Das wird aus dieser Woche herauskommen. Und wenn ich das vorher weiß, dann spreche ich gern mal mit Ihnen, lieber Herr Scharogny, um alle zu warnen, dass wir uns entweder jetzt wehren gegen Washington oder es kann alles passieren. Alles heißt Krieg, Weltkrieg.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharogny.
Ja, danke schön.